Liebe die Sache mit der Liebe, Hörerinnen und Hörer, eine kurze Anmerkung vorab. In der letzten Folge haben Anna Peinelt und Christian Thiel eine Folge über eine weitere starke Frau und eine Single-Frage angekündigt. Aus technischen Gründen verschieben wir diese Folge auf die nächste Woche. Ihr könnt euch aber sicher sein, dass die Folge auf jeden Fall kommen wird. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge.
Die Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
Anna Peinelt
und Christian Thiel.
Hallo, willkommen zurück. Und ich habe jetzt drei verschiedene Möglichkeiten, diese Folge einzuleiten. Entweder ich lüfte ein Geheimnis über Christian, was wenige wissen, oder ich stelle eine große Frage oder, ich entscheide mich einfach mal für A und B und C lasse ich jetzt einfach vorneweg. Also,
Moment. Nein, du hast die dritte Variante vergessen.
C wäre jetzt gewesen, du hast mir gerade von so einem Tech-Podcast
erzählt. Nein, die dritte Variante fehlt. Die dritte Variante.
Wo immer der Producer noch irgendwie was ergänzen darf. Und bei uns ist es so ganz selten manchmal der Fall, dass unser lieber Serda sagt, Leute, könnt ihr nicht mal darüber sprechen, wenn wir morgens hier die Technik aufsetzen. Und er hat gesagt, wie sieht's denn eigentlich aus? Und da kann ich ja direkt den Bogen spannen zur großen Frage. Ja. Geld oder Liebe? Warum ist das so getrennt? Warum haben wir in diesem Podcast noch nie über Geld und Liebe gesprochen? Wo? Und jetzt kann ich direkt noch das Geheimnis lüften. Christian, ja auch noch, hat ja so eine Parallelkarriere als Finanzexperte. Das wissen, glaube ich, ganz wenige. Und da sind wir doch hier mit dir direkt ganz richtig beraten, wenn wir uns heute mal dem lieben Geld widmen.
Ich bin jetzt ein bisschen sprachlos. Ja, es gibt zwei Bücher von mir zum Thema Aktienanlage. Das kriegen manche auch mit, die meisten aber nicht, weil das wirklich völlig parallel läuft. Und das war nötig in meinem Fall, einfach um meine Rente zu sichern, dass ich gucken musste, wie lege ich an und wann kann ich mich überhaupt verrenten. Die Rente war einfach viel zu niedrig. Abgeschlossen mal in jungen Jahren, als ich 31 und habe sie auf 61 abgeschlossen. Und deshalb habe ich mich viel mit Geld beschäftigt. Das kommt aber auch in der Beratung oft vor, das ist richtig. Deshalb haben wir es heute als Thema. Geld ist ein Thema, das unablässig in der Beratung aufpoppt. Bei Paaren, bei Singles sowieso. Ich habe 15 Millionen geerbt oder solche Scherze. Das kommt ja wirklich vor in der Beratung. Und dann merkt man, was das mit Menschen macht. Was Geld mit Menschen macht, ist, dass das nicht einerlei ist. Ja. Im Übrigen auch beim Thema Geldanlage geht es im Grunde immer um die Gefühle der Beteiligten. Wie fühle ich mich mit Aktien? Fühle ich mich da unsicher oder nicht? Oder bin ich der Meinung, äußerstenfalls ein Staatsanleihen anlegen zu dürfen? Also man muss das akzeptieren, dass Menschen ausgesprochen wenig rational sind. Und beim Geld sind sie völlig irrational. Also rational verhält sich da wirklich kein Mensch. Ja. Es geht die ganze Zeit nur um die Gefühle. Insofern bin ich da ganz gut aufgehoben.
Also ist es ja dann wie in der Liebe.
Ja. Jetzt nur ein Beispiel. So ja, da erbt einer 700.000, aber er erbt sie eben, das heißt, Papa ist gestorben. Und was macht er jetzt mit dem Geld? Und der ist völlig gehemmt, der weiß nicht, was er tun soll, weil das ist das Geld seines Vaters und der Vater hat es angelegt und er hat sich viel Mühe gegeben. Was tut er jetzt damit? Das sind Themen, die kommen immer mal wieder vor, ja. Aber in der Paarberatung nicht, da läuft das anders, weil da läuft es ja oft konflikthaft. Aber ich bin gespannt, was du dir überlegt hast.
Ich habe mir gar nicht so viel überlegt, aber ich finde das Thema an sich auf jeden Fall auch besprechenswert, denn wir haben das ja tatsächlich in den ganzen 5 Jahren, die es uns jetzt hier schon gibt, eigentlich noch nie besprochen. Und du hast dich ja auch so ein bisschen geweigert, als Serda das vorgeschlagen hat. Ich habe direkt gesagt, oh ja. Und du warst so, ach nee, ich das ist wieder so ein Thema, wo Christian im Hintergrund sagt, nee, warum denn?
Ich erkläre mal, warum ich das auch nee gesagt habe. Ja. Ich hatte gerade mehrere Paare, die sich sehr heftig über das Geld gestritten haben, in einem Ausmaß, das wirklich unerträglich war und musste da agieren dann. Mich befremdet so etwas, wenn ein Paar Kinder hat, dann hat das gemeinsame Kasse in meinen Augen. Wenn sich einer auf den Standpunkt stellt, hey, pass auf, das ist mein Geld, du kannst doch nicht mein Geld ausgeben. Der sich auf diesen Standpunkt stellt, ist natürlich meistens der Mann. Dann befremdet mich das, weil ich mich wundere. Und in dem einen Fall, den ich hatte, da war es tatsächlich so, dass die beiden sehr unterschiedlich waren, was Geld angeht. Sie war der Meinung, koste es, was es wolle, hau raus das Geld. Ja, ich bin locker drauf. Mein Vater hat immer viel Geld ausgegeben für mich. Und er war aus einer eher sparsamen Familie. Jetzt mal ganz platt, ne, so. Und die beiden haben es offensichtlich geschafft, beim gesamten Dating-Prozess und auch danach überhaupt nicht darauf zu achten und nie darüber zu reden, wie unterschiedlich sie sind, was das Geld angeht. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt fangen die an, darüber zu streiten. Jeder will den anderen über die Linie ziehen. Du musst werden wie ich, weil du falsch bist. Also diese Rechthaberei, die wir neulich auch hatten als Thema. Ne? Wer ist schuld und wer hat Recht? Und das geht nicht. Wenn wir sehr unterschiedlich sind, zum Beispiel beim Geld, dann können wir das nicht lösen, indem wir sagen, der andere muss unsere Position übernehmen. Das ist nicht machbar. Darauf hätte man vor dem sich einlassen achten sollen. Ja? Also was wir immer sagen, rund ums dritte Date kommen alle wichtigen Themen auf den Tisch. Und wenn jemand sehr sparsam ist und will eine sparsame Frau, dann muss er sich eine suchen. Mhm. Wenn er das nicht macht, dann muss er mit den Folgen leben. Und mit den Folgen leben ist ein völlig anderes Konzept. Also ein völlig anderes Einigungskonzept auch, als das Konzept, ich muss dich überzeugen. Das funktioniert eben nicht. Also beim Geld schon gar nicht. Das geht nicht, weil das zu tief in unserem Gefühlsleben eingeschrieben ist, was da passiert. So, jetzt habe ich lange geredet. Du musst ja auch.
Ja, das ist sehr interessant. Aber auch jetzt hätte ich gerne nachgefragt oder alle, die zuhören, fragen sich bestimmt. Also erstmal ist das ja eine ganz neue Ebene, die wir auch so noch nie angesprochen haben für alle Singles. Wir sprechen ja oft über Werte, Lebensvorstellungen, wobei das dann ja schon mal ein bisschen mit reingeht. Wie stellst du dir das Leben vor? Willst du ein Haus haben oder willst du sparsam leben? Bist du Frugalist oder auch nicht? All diese Sachen, die sollte man schon besprechen, wobei dieses Wort sparsam oder Spender oder wie auch immer, da haben wir tatsächlich noch gar nicht drüber gesprochen und es ist tatsächlich wichtig. Denn ich merke das auch so ein bisschen in der Beziehung zwischen meinem Mann und mir. Wir sind da auch ein bisschen unterschiedlich, dass wir auch schon so Themen hatten, dass ich ihm vorwürfe, er will immer nur sparen, du willst immer nur Geld ausgeben, ja. Wobei wir beide, glaube ich, noch relativ moderat unterwegs sind. Aber wie macht man das, wenn man sich nicht, wie wir beide, dann doch einfach vertraut und sagt, naja, wir haben halt mal hier ein unterschiedliches Bedürfnis, das gleicht sich in der Endsumme aber aus und vor allem haben wir ein gemeinsames Ziel, ein monetäres, worauf wir hinarbeiten und dafür sind wir beide bereit, der eine ein bisschen mehr zu sparen, der andere ein bisschen größere Träume zu haben vielleicht. Und was ich ganz wichtig finde, ist ja, dass man, da haben wir gar kein Thema mit, aber ich sehe es auch bei vielen befreundeten Paaren oder auch mal bei Beratung, dass so viele Menschen getrennte Konten haben und auch darauf beharren, selbst in Ehe mit Kindern, noch, dass es mein und dein Geld gibt. Und dann gibt es irgendwie so ein gemeinsames Konto, wo man das Kind auch mit versorgt. Aber das haben wir zum Beispiel gar nicht, weil wir haben gemeinsam den Begriff Familieneinkommen. Das ist also alles, was wir erwirtschaften, gehört der Familie, gehört uns beiden. Denn man kann ja, insbesondere dann, wenn Kinder ins Spiel kommen, gar nicht mehr sagen, dass wirklich der eine das verdient hat. Denn damit der eine irgendwie 60 Stunden arbeiten kann, muss der andere ja frei zurückstecken. Und somit ermöglicht ja einer immer dem anderen, dieses Geld überhaupt verdienen zu können. Es sei denn, beide machen komplett ihr Ding und bezahlen eine Nanny. So, solche Fälle gibt's ja auch. Und das Kind ist halt, kommt ein bisschen unter die Räder dann vielleicht.
Vielleicht kann man eine Unterscheidung noch einbringen. Also, ich kenne Paare, die verdienen annähernd gleich gut, ja, und die schaffen das auch mit zwei getrennten Konten gut durchzukommen und auch mit mein Geld ist mein Geld und dein Geld ist dein Geld. Ja, das, aber was passiert denn, wenn die eine Seite mit 5.000 netto nach Hause geht und die andere mit 1.700?
Ja,
oder
genau,
mit 2.200? Und da muss man zunächst mal sagen, dass ein Paar nicht dauerhaft ein Paar sein kann, ohne dass derjenige, jetzt habe ich eine klare Endung, nämlich derjenige, der Mann, nicht diejenige, für den anderen aufkommt, mit aufkommt. Ja? Das funktioniert nicht anders. Nee. Das Problem, was jetzt entsteht, ist Folgendes. Wenn diejenige die 5.000 verdient und er die 1.7, dann macht das nach wie vor in den allermeisten Fällen den Mann schrecklich unglücklich. Und er wagt das kaum zuzugeben, weil das ja ein archaisches Gefühl ist, das ihm gar nicht zusteht. Und oft macht es die Frau auch unglücklich. Also da sind wir nicht so modern, wie wir tun an der Stelle. Das sehe ich in der Beratung wieder und wieder. Also wir wählen hierarchisch beim Geld und beim Status. Beim Einkommen wählen wir hierarchisch, der Mann muss mehr haben. Das ist keine 100%-Regel, absolut nicht. Ich bin froh über alle Paare, die es anders schaffen. Aber es ist nach wie vor die Realität, dass es das Gefühlsleben von Menschen schwer mitmacht, wenn es andersrum ist. Deshalb sage ich, er muss dann auch für sie aufkommen. Er hat meistens mehr Geld. Das ist in unserer Kultur nach wie vor ziemlich einseitig so und selten umgekehrt. Und er muss, auch wenn sie keine Kinder haben, schon bereit sein, für sie aufzukommen und zu sagen, komm, wir sind ein Team.
Ja.
Wenn du jetzt noch hier die Schule da machen willst oder die Ausbildung, klar, machen wir. Wir planen das gemeinsam. Wir planen unser Leben gemeinsam. Und dazu gehört eben auch, dass man das mit Geld, ja, wer mehr hat, zahlt mehr. Das ist doch ganz normal, finde ich. Also ist meine Einstellung.
Das sehen halt manche nicht ganz ein, ne? Die sagen, es ist aber jetzt meine Ausbildung, ich habe dafür gearbeitet, ich habe hier den ganzen Stress auf mich genommen und so weiter und so fort. Alles nachvollziehbar, aber wie du so schön sagst, also wenn wir jetzt nicht von flüchtigen Bekanntschaften sprechen, sondern von ernsthaften Beziehungen, in denen man sich vornimmt, zusammenzubleiben, ist es ja auch ein riesen Vertrauensparameter. Wie gehen wir mit dem gemeinsamen Geld um oder gibt es überhaupt eine Gemeinsamkeit? Denn es kann ja immer mal auch passieren, einer fällt aus, einer wird krank. Ist es dann wirklich nur dein? Ist es dann nur zu einem Drittel mein Haus und zu zwei Dritteln deins? Oder wie wollen wir das? Ja, das sind ja alles so, wenn man das zu Ende denkt, dann schafft das sehr, sehr viel Trennung zu sagen, meins, deins. Und auch Vertrauen fällt dann weg in den anderen. Ist er wirklich für mich da? Ist Geld wichtiger als unsere Beziehung und so weiter, ja.
Deshalb betone ich es nochmal. Also beide verdienen gleich viel. Beide sind kerngesund und jung. Das führt zu keinerlei Problemen. Aber du hast es ja gerade gesagt. Wir sind nicht immer kerngesund. Manche Menschen bekommen schon in ihren 30er Jahren lebensbedrohliche Krankheiten.
Ja.
Manche in ihren 40ern. Und in dem Moment fragen wir uns ganz andere Dinge. Und fragen uns, ja, was ist denn dann? Und dieses, naja, wenn ich jetzt krank bin, dann gehört mir plötzlich nichts mehr. Und er sagt, nö, das ist mein Geld, ich komme nicht für dich auf. Das ist ein so miserables Gefühl, dass es eine Partnerschaft im Kern schädigen kann. Auch wenn da gar keine Kinder sind. Paare dürfen sich ja auch entscheiden, ohne Kinder zu leben, anders als wir beide. Ach so, apropos, kleiner Einschub. Anna, wie geht's dir?
Wir müssen aber den Faden gleich wieder aufnehmen.
Wir müssen den Faden gleich aufnehmen, aber Anna, wie geht's dir? Wir haben das letzte Mal ja nun länger gesprochen und da hat sich herausgestellt, dass ihr das zweite Kind bekommt. Also ich wüsste gerne kurz, ich glaube, die meisten, die mit regelmäßig hören, wissen es auch gern kurz, wie es dir geht. Hört das mit der Übelkeit vielleicht ein bisschen auf?
Ja, es ist schon besser, aber ich habe leider immer noch jetzt fast 20. Woche unter Übelkeit. Also es zieht sich schon ganz schön. Ansonsten geht es mir gut, ich freue mich.
Nee, ich schaffe das, den Faden wieder aufzunehmen. Ich weiß noch genau, wo ich war. Also auch Paare, die nicht, auch wenn sie nicht verheiratet sind, auch wenn sie keine Kinder haben, müssen lernen, wenn sie länger zusammen sind, füreinander aufzukommen. Das ist völlig selbstverständlich, dass derjenige, wer mehr hat, muss für mehr aufkommen. Punkt. Aber wenn man Kinder hat, ist es, wie du gesagt hast, dann, wenn er 60 Stunden arbeitet, arbeitet er die, weil seine Frau zu Hause ihm den Rücken frei hält. Und dann zu sagen, das ist mein Geld, das ist so unglaublich fies. Das geht überhaupt und gar nicht. Es muss, das sagt ja auch John Gottman, also das Größte ist das Wir. Ja, das königliche Wir. Wir, das Paar. Und anders darf man überhaupt nicht mehr denken, wenn man Kinder hat. Wir gestalten unsere Zukunft. Wir gestalten auch unsere finanzielle Zukunft. Wir geben Geld aus und da hat jeder einen bestimmten Einfluss drauf, auf diese Entscheidung. Und wenn Paare sehr unterschiedlicher Meinung sind, dann geht es nicht, den anderen zu überzeugen, sondern sie müssen eine ganz pragmatische Lösung finden, dass mal der eine sein Recht bekommt und mal der andere. Mhm. Also der eine möchte sparsam sein, aber wenn er immer sparsam ist, wird er möglicherweise die andere Seite unglücklich machen. Okay, das geht also nicht. Die andere Seite möchte vielleicht immer Geld ausgeben. Dafür gibt es verschiedene Gründe, warum jemand das will, ganz unterschiedliche. Aber es ist so tief ins Gefühlsleben eingeschrieben, dass wir eben nicht kritisieren dürfen, sondern wir müssen nur eine Lösung finden. Also wie viel geben wir aus und wo sagen wir, nee, da brauchen wir eine Rücklage aus diesen Gründen, aus jenen Gründen, wir sparen.
Ja.
Also ganz pragmatisch und niemals mit einem Angriff auf die andere Seite verbunden. Das ist das Wichtige. Nicht, das ist falsch. Wir dürfen sparsam sein, das ist erlaubt. Wir dürfen Geld ausgeben wollen und da unbedarft sein. Das ist auch erlaubt. Beides ist erlaubt. Aber wenn zwei so Menschen zusammenkommen, müssen sie eine sehr pragmatische Lösung finden. Oder sie müssen bis zum dritten Date es auf den Tisch legen und sagen, pass mal auf, wir zwei passen nicht zueinander. Ja?
Ja.
Das tun aber viele heute gar nicht mehr. Die reden nicht über solche Dinge. Und ich finde, die unbedingt ein Haus wollen, das besprechen die nicht.
Ja, beziehungsweise steht dann eher im Vordergrund, wer lädt wen ein. beim Date, ne? Und dann ist das irgendwie gar nicht mal so, da kann man auch nicht wirklich einen Schluss draus ziehen, beziehungsweise ist dann immer noch so ein bisschen eine Etikettenfrage, dann macht der Mann das und vielleicht will er es eigentlich gar nicht, aber er macht es halt um. Und dann geht es auch ins schöne Restaurant, dann hört das irgendwann auf, weil eigentlich will er es gar nicht. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Komponente, wo man auch mal sich unterhalten sollte. Und das Thema ist deshalb ja auch so gefühlsbeladen, weil da geht es ja ganz viel um, wenn wir zum Beispiel alles Geld zusammenlegen, dann muss ich mich ja auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene einlassen, die bisher wirklich nur meine war. Und auf der anderen Seite, wenn wir so unterschiedliche Vorstellungen haben, von wie viel Geld geben wir, das fängt ja schon beim Urlaub oder beim Essen, wo kaufen wir ein, gehen wir zum Discounter oder gehen wir zum Bio-Supermarkt an. Auch da ist ja ganz viel mit Autonomie, wo man sich bedroht fühlt von, ich darf mein Leben dann nicht mehr leben, wie ich das möchte. Ich darf nicht so viel Geld ausgeben oder jemand verfügt hier über mein Geld, ohne dass ich zustimme. Also das ist auf jeden Fall berechtigt, dass beide da unterschiedliche Ideen haben und Gefühle dann auch. Was ich noch sagen wollte zu dem, weil das haben wir auch, das steckt eigentlich so viel drin in diesem Thema, ne? Finde ich jetzt eigentlich. Schade, dass wir es noch gar nicht besprochen haben und auch nicht so viel Zeit haben, aber dieses von vornherein, dass Frauen, was du ja gesagt hast, Frauen achten darauf, dass der Mann mehr verdient, ja. Das ist zumindest, manche geben das ganz offen zu und sagen, das ist mir wichtig, dass mein Partner mehr verdient. Das lässt sich ja auch wieder ganz gut damit erklären, dass Frauen einfach auch rein neuronal ein ganz anderes Sicherheitsareal im Körper haben, im Gehirn, als Männer. Gleichzeitig, und deswegen einfach dieser Wert, Geld steht ja für Sicherheit, noch eine ganz andere Gewichtung hat, ist er fähig, meine Kinder oder was auch immer mit durchzubringen. Gleichzeitig ist da ja schon auch ein Umdenken aktuell und viele sagen, nee, es ist mir eigentlich nicht so wichtig oder ich möchte mich auch selbst verwirklichen, ich möchte auch erfolgreich sein, viel Geld verdienen und so weiter. Was ich allerdings immer wieder beobachte und was dann eben auch häufige Fälle sind in der Beratung, ist dann, dass es dann doch dazu kommt, dass die Frau mehr verdient und dann irgendwann feststellt, nee, eigentlich will ich aber gar nicht für den Familienunterhalt, dass das dann das Paar dann irgendwann einholt, dass sie sich da auch einrichten in dieser Konstellation und dann so, eigentlich fühlt sich diese finanzielle Last auch sehr, sehr schwer an. Also die finanzielle Last für eine Familie zu tragen, ist auch nicht unbedingt entspannt, ja. Also gleichzeitig die emotionale Last zu Hause, die Care-Arbeit. Und da finde ich, ist es ganz, ganz wichtig nochmal, dass Paare lernen, mehr Wertschätzung reinzubringen, wenn das wirklich so ist, diese unterschiedliche mit Kindern jetzt und unterschiedliche Einkünfte, dass man sagt, ja, ohne die Person, die zu Hause ist oder sich mehrheitlich ums Kind kümmert, würde ich gar nicht so viel verdienen. Und auf der anderen Seite, ich bin froh, dass mein Mann oder meine Frau diese finanzielle Last trägt, beide, ja, dass man auch hier wieder das Wir sieht und sagt, jeder bringt seinen Beitrag ehrlich rein und sich das gegenseitig auch wertzuschätzen. Und nicht so, du kannst den ganzen Tag zu Hause sein, ja, aber du kannst auf Arbeit sein und du kriegst deine Anerkennung und was auch immer. Dass man wirklich sich dafür entscheidet und dann auch sich gegenseitig nicht aus den Augen verliert und weiterhin wertschätzt für das, was der andere beiträgt.
Also die Du-Du-Konstruktion ist die Kampfkonstruktion, wo wir uns was vorwerfen. Und die Wir-Konstruktion ist eben völlig anders. Paare müssen darüber reden, wie es sich geltlich bei ihnen verhält, was sie ausgeben wollen, wenn... Gerade wenn sie Kinder haben, müssen sie auch darüber reden, wie es ihnen mit der Verteilung geht. Wer macht hier was?
Ja.
Und wenn sie das nicht mehr tun, wenn sie nicht darüber reden, dann wird es halt schwierig. Ich habe nichts gegen das Zwei-Konten-Modell. Ich offenbare das jetzt mal. Wir haben zwei Konten, meine Frau und ich, schon immer. Aber das hat ja nur zur Konsequenz, dass immer Geld von einem zum anderen Konto überwiesen werden muss. Das ist, mehr passiert ja nicht. Mhm. Also es ist faktisch ist es gemeinsame Kasse. Natürlich, das geht nicht anders, wenn man Kinder hat. Man hat gemeinsames Geld und muss gemeinsam sich einigen, auf wofür ist Geld da und wofür ist kein Geld da. Und wenn wir dieses Du-Du-Spiel machen, dann verändern sich Menschen eben nicht. Ja, das ist so dieses Ich hab Recht, dann ändern sich Menschen nicht. Aber wenn wir mehr aufs Wir setzen und mehr auf Akzeptanz der Position der Gegenseite, dann entsteht das interessante Phänomen, dass sich ja Langzeitpaare, und wir sind ja eins, ne, 25 Jahre, stolz, wie wir darauf auch sind, ne? Langzeitpaare werden sich immer ähnlicher. Das ist ein auffälliges Phänomen. Je länger die zusammen sind, wenn es kein Kampfthema ist, auch beim Thema Geld, die werden sich immer ähnlicher im Laufe der Zeit. Bei allen Kampfthemen gibt es diesen Vorgang nicht, sondern da vertieft sich die Kluft dummerweise sehr oft. Und dann reicht es eben, dass ihr Papi kommt und sagt, ach komm, ich gebe euch 500.000 für ein Haus und schon haben sie eine Ehekrise. Mhm. Das fühlt sich für den Mann nämlich blöd an, das Geld von Papi zu nehmen für ein Haus, weil dann gehört das Haus ja seiner Frau, in dem er wohnen muss und nicht ihm. Alle diese Themen müssen wir heute besprechen. Wir sind eine unglaublich reiche Gesellschaft. Ich wundere mich immer über alle, die behaupten, da draußen ständen nur Ruinen und wir leben in Armut, weil das wird ja wirklich so kommuniziert teilweise, als wenn es hier ganz schrecklich wäre in Deutschland. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt und wir werden pausenlos reicher. Ein Paar heute, das ein Haus baut, das fragt sich nicht mehr, okay, früher war das klar, wir bauen ein Haus, es gibt keine Urlaube mehr, das ist doch völlig logisch.
Ja.
Wie sollen wir denn jetzt noch in Urlaub fahren? Keiner kümmert sich ums Haus, wir haben auch nicht das Geld. Heute, nö, ich muss mir ein Haus leisten können und 3 teure Urlaube und das kann ich nicht, das ist ja unglaublich. Wir sind eine arme Gesellschaft, nicht mal mehr ein Haus kann man sich hier leisten. Also die Ansprüche, die da erhoben werden, die sind wirklich, wirklich, wirklich unglaublich in meinen Augen. Das wertzuschätzen, was wir haben, das gelingt nicht vielen. Und wenn ich so in der Beratung sehe, also dieses Erben und diese irren Beträge, die da fließen, das spielt jetzt für mich in der Beratung unablässig eine Rolle. Nein. Und da geht es nicht nur um die 500.000, die ich gerade genannt habe, sondern wenn es schlimm kommt, eben wirklich um 15 Millionen oder mehr. Zack. Ja, was mache ich jetzt mit dem ganzen Geld? Weil Immobilienpreise so dermaßen in die Höhe geschossen sind, so normales Mietshaus in München ist eben nicht mehr 3 Millionen wert, sondern 15 oder 2 Mietshäuser, auch wie auch immer. Das ist so und das prägt das Leben von Menschen. Sie müssen sich immer mehr damit auseinandersetzen, was das Geld jetzt macht, was es für sie bedeutet, ob sie es überhaupt wollen oder ob es nicht nur eine Belastung ist für sie. Ich selber würde keine 15 Millionen behalten wollen, muss man deutlich zu sagen, von 15 Millionen. 5 ist okay, das ist auch eine typische Frage in der Beratung, die 5 Millionen Euro Frage. Was würden Sie denn tun? Sie kriegen 5 Millionen Euro hier, ich gebe Ihnen einen Lotterieschein, Sie gewinnen 5 Millionen. Was machen Sie dann aus Ihrem Leben? Ja, weil mit 5 Millionen ist man finanziell unabhängig. Kann machen, was man will, kann der Arbeit nachgehen, muss aber nicht, man muss auch kein Geld verdienen. Aber alles darüber ist irgendwie Irrsinn in meinen Augen. Und da würde ich einfach, bei 15 Millionen würde ich 10 Millionen in eine Stiftung einbringen. Mir fällt schnell ein Stiftungszweck ein. Am besten wäre eine Stiftung, die dafür sorgt, dass unser Podcast unter die Top 100 kommt, finde ich.
Die Geld- und Liebe-Stiftung.
Nein, Liebe e.V. Ich habe es wirklich mal gegoogelt. Ja, ich wollte wissen, gibt es irgendeinen Verein in Deutschland oder eine Stiftung für die Liebe? Nein, natürlich nicht. Es gibt kein Liebes e.V. oder eine Stiftung dafür. Für alles andere gilt da aber für die Liebe nicht. Ja. Nein, aber das wäre eine tolle Geschichte. Ich fände das toll. Geld herzugeben, zu sagen, nö, brauche ich nicht, das soll für einen guten Zweck da sein. Das hat in Deutschland eine viel zu geringe Bedeutung. Wir dürfen Geld auch hergeben, wir müssen es nicht horten, weil Geld kann uns unfrei machen. 15 Millionen oder ich habe auch größere Beträge in der Beratung gehabt, diese Menschen waren so unfrei, dass es wirklich wehtat, das mit anzusehen, weil ihr ganzes Leben bestand daraus, dieses Geld zu verwalten, dieses Geld zu vermehren, für ihre Kinder angeblich und die Kinder liefen alle aus dem Ruder, weil was macht man, wenn man aus dem reichen Elternhaus kommt? Natürlich Party und Drogen. Also das ist, nein, Reichtum ist keine Kleinigkeit. Ja. Reichtum führt zu einer Menge von Problemen, die arme Gesellschaften überhaupt und gar nicht haben. Und das müssen wir verstehen, dass das so ist.
Ja.
Das ist keine, ach ja, denen geht es doch gut, den jungen Leuten, die sollen sich mal nicht haben. Nein, das ist für Menschen, man muss sich das vorstellen, wie wir gelebt haben in der Savanne. Wir hatten nichts. Wir haben jeden Tag versucht zu überleben. So ist das Leben von Menschen gewesen. In Reichtum zu leben, das merkt man ja schon an den Lebensmitteln. Menschen, die in einer Lebensmittelreichtumsgesellschaft leben, werden dick. Das ist nun mal so, ja, weil sie pausenlos. Es kostet doch nichts mehr. Es ist doch keine wirkliche Kosten, die es nach sich zieht, die relevant sind, wenn wir Lebensmittel kaufen. Aber es ist eben auch beim sonstigen Bedürfnissen, die wir haben, so. Reichtum macht es uns wirklich, wirklich schwer. Das war jetzt nochmal so ein Plädoyer. Also fürs Weggeben und für. Also Geld ist wirklich ein Thema, das mich in der Beratung manchmal in den Wahnsinn treiben kann, ja. Weil es Menschen so unfrei macht, wenn es darum geht, nur noch Geld zu verwalten oder es muss erhalten werden. Ich muss mich kümmern. Ich muss mich jetzt um diese Mietshäuser kümmern. Ich muss mich um das Depot kümmern. Ich muss es so machen, wie Papi es gemacht hat. All diese Dinge machen Menschen unfrei. Das war jetzt teilweise so das Plädoyer desjenigen, der sich viel mit Finanzen beschäftigt hat und nicht des Paarberaters. Aber es ist auch in der Paarberatung tatsächlich immer und immer wieder ein Thema. Ja.
Wir können also festhalten, es ist wichtig, immer das Wir im Auge zu behalten. Auch bei größeren Auseinandersetzungen über Geld, dass man guckt, was ist uns wirklich wichtig und wie können wir das erreichen? Min-Max-Verfahren oder wie auch immer. Wie können wir möglichst wenig Geld ausgeben, dann um das zu erreichen? Oder wie können wir, dass jeder auch einfach sich abgeholt fühlt? Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, miteinander ins Gespräch zu gehen. Und was du auch schön gesagt hast, ist, dass wir, wenn wir das nicht zum Kampf werden lassen, dass wir uns dann wohl oder übel sowieso später angleichen als Paar und dann entspannter werden oder ein bisschen sparsamer oder wahrscheinlich beides.
Ich muss jetzt aber trotzdem noch mal eine Abschlussfrage stellen an dich.
Ja, ich wollte aber auch noch ganz kurz einen Tipp geben, denn wir beide wurden ja eingeladen zu einer Pressevorführung eines Filmes, der jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon wieder am Auslaufen ist. Ich weiß nicht, ob er gerade ganz Primetime hat. Die Rosenschlacht. Und ich war drin mit meinem Mann. Wir haben uns das als Date mal gegönnt, um 10 Uhr morgens ins Kino zu gehen. Das war schön, denn das hat man ja abends manchmal gar nicht mehr die Gelegenheit mit Kindern, wenn man keinen Babysitter findet. Auf jeden Fall, das hat mich sehr an die Ehe meiner Eltern erinnert, ja. Da kam vom Kleinen ins Große und am Ende haben sie sich halb umgebracht. Aber womit das eigentlich wirklich angefangen hat, ist, sie war auf einmal erfolgreicher als er. Das war ein Ego-Killer für ihn. Und tatsächlich diese großen, großen Vorhaben, unter denen sie als Paar zusammengebrochen sind. Wir müssen mega erfolgreich sein, beide. Wir müssen ein riesen Traumhaus haben und so weiter und so fort. Und die haben das am Anfang, hat man gesehen, noch so gut gemacht, ganz viel Repair geleistet, sich sehr für den anderen gefreut und engagiert. Und dass die Egos der beiden wurden immer größer und die Wertschätzung ist verschwunden für das, was der jeweils andere beiträgt. Und da kann man sich sehr schön angucken, was passiert, wenn man die wichtigen Dinge aus den Augen lässt und so diese großen, ja, die wir halt heutzutage haben, wie du gesagt hast, Haus und Urlaub, wenn man das über alles stellt und das Paar dann vergisst und was am Ende passieren kann. Ja, nochmal so als Tipp.
Mich machen diese Rosenkriege so traurig. Das ist wirklich das Allerschlimmste, womit wir es in der Paarberatung zu tun bekommen, wenn wir das sehen oder wenn wir das ahnen oder wenn jemand solche Drohungen ausspricht, auch in der Beratung, wo wir wissen, oh, da ist jemand bereit, in einem Ausmaß zu kämpfen, oft um Gut und Besitz, manchmal um die Kinder und die Kinder zu instrumentalisieren, um Gut und Besitz an sich zu bringen oder mehr davon. Und wenn es ein Haus gibt, dann gibt es den Kampf um das Haus. Es ist wirklich teilweise so traurig. Ich vermute, die beiden in dem Film, gibt diesen schönen Begriff der inneren Antreiber oder des Du sollst oder Du musst. Diese inneren Sollt sind von der großen Psychoanalytikerin Karen Horney, die hat die in den 40er, 50er Jahren schon ins Gespräch gebracht. Diese inneren Antreiber sind uns oft nicht bewusst und die machen uns unglücklich. Ja, wenn die inneren Antreiber auf Status und Geld gehen, es ist erlaubt. Also wir dürfen auch reich werden. Ich habe nichts dagegen, wenn ich ein paar Millionen habe, das darf ich. Aber diese inneren Antreiber, du musst, die machen uns unfrei. Ja, weil wir dann nicht mehr gut in der Lage sind, die eigenen Bedürfnisse und die der Gegenseite zur Kenntnis zu nehmen, einen Ausgleich zu bringen, weil es nicht mehr um die Gefühle aller Beteiligter geht, sondern um das Erfüllen tiefster, eigentlich relativ irrationaler Sehnsüchte. Also die Sehnsucht irre.
Also es geht nicht mal um die eigenen Gefühle.
Dieses Gefühl, ich muss reich werden, das ist mir ein bekanntes Gefühl, das kenne ich aus der Beratung, auch aus vielen Büchern. Das ist oft ein Größenziel, das Kinder gewinnen, wenn sie sich sehr klein fühlen in ihrem Elternhaus. Größenziele entstehen aus Kleinheitsgefühlen und wenn das Elternhaus schrecklich ist, dann entscheidet sich das Kind, ich will reich werden und wird es in manchen Fällen auch, so wie der berühmte Investor Warren Buffett, der schon als 5-6-Jähriger sich vorgenommen hat, unendlich reich zu werden und es dann auch gemacht hat. Aber er hat dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. Seine Ehe ist mehr oder weniger gescheitert, die Frau ist gegangen. Das ist der Preis, den wir oft bezahlen und es ist traurig, das mit anzusehen. Also diese sollst, du musst, oder ist fast mehr so ein Müssen sogar, so ein zwanghaftes und das im Außen, ne? Reichtum, Status. Das hält Menschen zusammen, das ist bekannt. Viele Menschen bestehen nur aus den Äußerlichkeiten und sind innerlich gar nicht sonderlich stabil. Und Reichtum, Status, Geld, teure Autos, das kann viele Menschen zusammenhalten und dann fühlen sie sich, ihr Ego ist eben dann stark.
Ja.
Aber wenn sie das verlieren sollten, und wir verlieren im Laufe unseres Lebens nahezu alles, ja, wir verlieren alle unsere Fähigkeiten, wenn wir am Lebensende sind, können wir manchmal nicht mal mehr aufstehen, geschweige denn exzessiv Sport machen oder was auch immer, ja. Und den Reichtum können wir dann auch nicht mehr sonderlich genießen, weil am Lebensende zählt eigentlich, jetzt bin ich wieder im Hospiz bei meiner Frau und ihrer Arbeit, am Lebensende zählen eben nur noch die Gefühle der Beteiligten. Sind die Menschen da, die mir wichtig sind? Haben meine Kinder den Kontakt abgebrochen, weil sie mich für einen Idioten halten? Oder ja, alle diese Dinge zählen am Lebensende und nur noch die Gefühle und nicht mehr, welchen Status wir hatten oder wie viel Geld wir hatten. Das alles ist, macht Menschen tendenziell unglücklich. Ja, das sehe ich schon. Ja.
Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ne?
Ach, schöner Spruch. Und, ja. Jetzt wollte ich dich aber auch noch was fragen. Und zwar, wir machen Überlänge, das merke ich. Aber trotzdem.
Wir machen Überlänge, aber ich muss jetzt auch noch eine Frage, also einfach nochmal mitgeben für alle, die zuhören. Ja. Ganz kurz, ja, dann höre ich auf. Aber auch hier ins Gespräch gehen, bei Disputen über Geld oder auch alles andere eigentlich. Es geht immer um das gegenseitige Verständnis. Warum ist dir das große Haus so wichtig? Warum ist es dir so wichtig, diese Position zu erreichen und so weiter und so fort? Und dann bleibt man im Gespräch. Dann kann man das irgendwie nachvollziehen oder aufdecken, dass es da um andere Dinge geht, dass man, dass es dem Paar dient oder eben auch nicht. Und so bleibt man zusammen. Und die Lebensqualität, ja, es gibt viele Studien, die zeigen, dass die Liebe deutlich größeren Auswirkungen hat auf die wahrgenommene Lebensqualität als das Geld.
Ja, und wir deswegen, sind ja hier die Vertreter der Liebe. So, jetzt muss ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich wollte es eigentlich anders anfangen, dir eine Frage stellen, aber ich erzähle es jetzt als kleine Geschichte. Ich hatte neulich eine Beratung, eine Frau, also den Traummann des Jahrhunderts kennengelernt und die haben die Liebe des Jahrhunderts und wir wollen heiraten. Das ist schon völlig klar nach 6 Monaten und dann sagt sie zu ihm, naja, aber meine Eltern haben gesagt, dann müssen wir auch einen Vertrag machen, einen Ehevertrag. Von dem Tag an war die schönste Liebe der Galaxie ruiniert. Die Ehe sollte angegangen werden unter der Maßgabe, mein Geld ist mein Geld und der Besitz, den meine Eltern mir übertragen wollen, und es handelt sich um viele, viele Millionen, ist mein Geld. Und von dem Tag an ging diese Beziehung den Bach runter. Was hältst du von Eheverträgen?
Also ich habe keinen. Ich kann es nachvollziehen, wenn man mit sehr, wenn da so große Unterschiede sind und wenn da so viel Geld im Spiel ist. Aber auch das ist verständlich, dass man sich einfach nie komplett dann aufeinander einlässt. Oder das ist einfach eine Message dahinter auch. Ich vertraue dieser Beziehung nicht vollkommen. Ich vertraue dir auch nicht vollkommen. Und so ist ein Wir für diesen Mann ja im Vorfeld schon ausgeschlossen gewesen. Ein Wir. Klar, sie können sich jetzt gemeinsam was aufbauen. Das geht schon trotzdem. Ich kann verstehen, dass das irritierend ist. Ich kann aber auch verstehen, dass es Menschen in bestimmten Situationen gibt, die das brauchen. Zum Beispiel, worüber wir jetzt auch noch nicht gesprochen haben, ist ja das Ungleichgewicht, was wir immer noch haben, dass Frauen deutlich weniger verdienen, deutlich länger zu Hause bleiben, Rentenansprüche ganz andere sind. Da würde ich, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, zum Beispiel vertraglich auch festhalten, das einfach institutionalisieren, dass mein Mann für mich in die Rentenkasse einzahlt oder wie eine andere Art von Vorsorge für mich auch haben, das im Fall der Fälle ich nicht.
Da braucht man keinen Vertrag für, das kann man einfach tun. Da braucht man wirklich keinen Vertrag, das kann man einfach machen. Da braucht man wirklich keinen Vertrag für schließen, der vorsieht, dass Vermögen der einen Seite das Vermögen der einen Seite ist und niemals in die Hände der anderen Seite geraten darf. Ja. Darum geht es ja. Und es war eine sehr junge Frau. Mhm. Also die Eltern können nach 50 erleben oder 40 erleben. Also das gönne ich den Eltern auch. Darum geht es ja. Also in dem Fall war es die Frau, die den Vertrag gefordert hat. Ich habe das oft gehört, dass der Mann das fordert oder die Eltern haben es ja in dem Fall gefordert und das höre ich sehr oft. Und in dem Moment sagen gerade Frauen, wenn der Mann das fordert, nee, und canceln die Hochzeit. Ja. Das habe ich schon öfter gehört. Sagen, nee, also unter der Maßgabe.
Das ist ein Misstrauenshinweis.
Genau.
Das ist natürlich keine gute Voraussetzung für eine Ehe. Gleichzeitig gibt es bestimmt einige Fälle, bei denen das auch Sinn macht. Also da kann ich jetzt, würde ich jetzt per se nicht sagen, rate ich von ab oder rate ich zu. Aber kann ich durchaus verstehen, dass es dann für ihn nicht mehr so wirklich schön war.
Also ich komme jetzt noch ein bisschen mit der Forschungslage. Mhm. Die Forschungslage ist so, Ehen, die ohne Ehevertrag, der Ehevertrag ist ja faktisch ein Scheidungsvertrag, ohne Ehevertrag geschlossen werden, sind haltbarer als Ehen mit. Das ist Stand reiner Empirie, so ist es. Ja, also wer mit dem Gedanken, oh, meins ist meins, in die Ehe reingeht, meins muss auch meins bleiben, der hat ein höheres Risiko und es leuchtet mir auch komplett ein, dass es so ist.
Ja, meldet euch. Wir freuen uns. Und gleichzeitig bin ich auch so ein bisschen noch, ich finde, wir sind dann doch bei diesem Thema Geld oder Liebe nicht ganz so in die Tiefe gegangen, wie man hätte an ein oder anderen Stelle es vielleicht gebraucht. Deswegen würde ich mich auch sehr freuen, wenn wir hier noch ein paar Zuschriften bekommen würden, konkrete Fälle vielleicht.
Dann nehmen wir das Thema nochmal auf.
Dann nehmen wir das gerne nochmal auf. Und auch so zu allen anderen Themen und Fragen könnt ihr uns gerne weiterhin schreiben an liebe@welt.de. Wir sind ja jetzt schon fast im Dezember und ganz bald ist es auch soweit. Unser Podcast feiert 5-jähriges Jubiläum. Deshalb möchte ich dich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich einladen. Am Sonntag, den 7. Dezember um 15 Uhr treffen wir uns live online als Podcast-Community ganz bequem von zu Hause aus. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen. Ich beantworte eure Fragen. Du bekommst wertvolle Impulse und wir machen eine Übung, die du direkt für dein Liebesleben anwenden kannst. Ob als Single oder in Beziehung. Melde dich super gerne über den Link in den Shownotes an. Ich freue mich riesig auf einen besonderen gemeinsamen Nachmittag mit dir und darauf, dich persönlich kennenzulernen.
Und wir freuen uns weiterhin über alle Abos, über alle 5-Sterne-Bewertungen und über Kommentare.
Okay, also wir machen weiter, mal gucken mit was und wünschen euch bis zur nächsten Folge alles Liebe.
Bis dahin.